Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wie immer dienstags, zur Fortführung unserer Ringvorlesung. Diese Ringvorlesung heute Abend, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, wird von der Landeszentrale für politische Bildung finanziert. Der Herr Schlichting ist leider nicht da, er wollte eigentlich da sein. Die Landeszentrale und einige andere Stiftungen finanzieren diese Vorlesungen immer. Das muss man einfach auch mal dann erwähnen, dass das teilweise nicht selbstverständlich ist. Die heutige Ringvorlesung, die von Frau Dr. Mirjam M. Müller-Rentsch gehalten wird über Odin oder Allah, hat eine ganz besondere Komponente. Auch das ist mir eine Ehre, das erwähnen zu dürfen. Ich gehe am 1.4. in die Freiheit. Ich bin dann pensioniert. Die Stelle wird frei. Für ein Jahr wird sie von Frau Dr. Müller-Rentsch vertreten werden, die sie somit heute Abend auch präsentiert in einer größeren Öffentlichkeit. Und ich bin auch darüber ganz froh. Ich hatte sie vorgeschlagen. Insofern, ja, Frau Müller-Rentsch, ich bitte Sie.
Herzlichen Dank, Herr Professor Lutz, und herzlichen Dank an Sie alle, die heute Abend hierher gekommen sind. Ja, zu meiner Antrittsvorlesung im Geheimen vielleicht, zu einem ersten Testlauf. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich habe mich die ganze Woche schon drauf gefreut und ich hoffe, Ihnen geht es heute Abend auch so. Das Thema hat mich, das habe ich auch gerade eben schon besprechen dürfen, hat mich länger beschäftigt und hat mir auch großen Spaß gemacht, wenn man das zu so einem Thema überhaupt sagen darf. Ich bin gespannt, was Sie nach dieser Stunde Vorlesung, die ich mitgebracht habe, dazu zu sagen haben, was vielleicht Ihre eigenen Erfahrungen mit diesen beiden Bewegungen sind, um die es heute gehen soll. Lieutenant Briggs, Sie sollten das Haus durchsuchen und die Leute festnehmen, Callahan. Aber nicht Staatsanwalt, Geschworener, Richter und Henker spielen. Harry Callahan, wenn die richtigen Leute getroffen werden, ist gegen den Gebrauch der Waffe nichts zu sagen. Im zweiten Teil der Dirty Harry-Filme macht es das Gesetz eines scheinbar viel zu nachsichtigen Staates der Polizei unmöglich, im Gangstersumpf San Franciscos aufzuräumen. Gerade die schlimmsten Verbrecher entgehen ihrer gerechten Strafe, bis eine Mordserie in der Unterwelt scheinbar endlich die Richtigen erwischt. Inspector Callahan, Dirty Harry, ermittelt trotzdem und gegen die Order seines Vorgesetzten wegen Mordes und alles deutet darauf hin, dass seine Polizeikollegen die Finger im Spiel hatten. Ganz klar treibt Callahan wohl das gleiche Thema um wie Sie und mich in dieser Ringvorlesung. In welchem Staat, welcher Gesellschaft, welcher Welt wollen wir leben? Und wie kommt es, dass sich die Selbstjustiz eines Dirty Harrys irgendwie richtig anfühlt? Denn am Ende ist Callahan zwar derjenige, der im Chaos zwischen Richten und Strafen derer, die es wirklich verdienen, den Überblick behält, aber auch Dirty Harry, der gute Cop, nimmt hier das Recht in die eigenen Hände. Durch seine ganz eigenen Vorstellungen von Unrecht und Gerechtigkeit wird er für uns und das Kinopublikum zum Helden. Ja, da sind wir dann bei unserem Thema heute angekommen, weil Helden wollen die Protagonisten, um die es mir heute geht, auch alle sein. Ihre Vorbilder sind allerdings kaum die Retter der Entrechteten wie Dirty Harry, die gegen die Feinde des Staates die Fahne hochhalten. Es geht um gewaltaffine Rechte und Salafisten, die ihre Vorstellung einer besseren Gesellschaft bereits heute dort, wo sie leben, Wirklichkeit werden lassen wollen. Und das gegen die Wünsche der Mehrheitsgesellschaft, noch zumindest. Zwei soziale Erscheinungen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, zwei soziale Bewegungen, die jedoch in den letzten Jahren ihre Überzeugungen auf verstörend ähnliche Art und Weise ausgedrückt haben und ausleben. Als Vertreter für ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Gesetz gehen sie auf die Straße. Doch nicht mehr nur, um zu demonstrieren, sondern um zu patrouillieren und die Einhaltung ihrer Regeln von anderen Bürgern einzufordern. Die Soldiers of Odin, eine rechtsidentitäre Gruppe auf Skandinavien, will des Nachts junge Damen wie Sie oder auch mich sicher nach Hause begleiten. Offiziell, um den unterbesetzten, überforderten Polizisten unter die Arme zu greifen. Die SOO oder Odins, wie sie sich auch nennen, können nach einigen Startschwierigkeiten in ihrer Heimatregion inzwischen mit Fug und Recht behaupten, ein internationaler Exportschlager zu sein. Die Soldiers of Odin sind ein erfolgreiches Franchise-Unternehmen mit Ablegern im Baltikum, Deutschland, Australien und Chaptern in ganz Nordamerika. Doch auch die Gewaltorientierten der salafistischen Szenen in Europa und Nordamerika haben diese Art der politischen Aktivität in unterschiedlicher Ausrichtung für sich entdeckt. In Großbritannien sind die London Muslim Patrols unterwegs, um Muslime vor rechten, wie sie sagen, Übergriffen zu schützen. Als Antwort auf die Odins in Oslo profilieren sich die schlagkräftigen Soldiers of Allah. Und gerade im letzten Jahr wurde über eine Rocker-Version in Mönchengladbach die GM713, inzwischen GM1438, für das Jahr nach der Hijra, die German Muslims berichtet. Aufsehenerregend in Deutschland. 2014 war die Ihnen wohl allen bekannte Scharia-Polizei in Wuppertals Innenstadt unterwegs, um vom Weg abgekommene Muslime wieder auf den Pfad der Tugend zu führen. Alles Gruppierungen, die sich mehr oder weniger aus dem gleichen Milieu rekrutieren wie die Unterstützer des dschihadistischen Salafismus. Plötzlich finden sich die erklärten Gegner der identitären Rechten und der salafistischen Weltverbesserer auf der gleichen Seite wieder, nämlich in Opposition oder zumindest in Konkurrenz mit dem Staat. Heute wollen wir uns ansehen, was bedeutet Vigilantismus im 21. Jahrhundert und, wie versprochen, werden wir uns neue Vigilanten angucken in göttlichem Auftrag, um abschließend zu sehen, inwiefern vielleicht Rechte und Salafisten doch gar nicht so unterschiedlich sind, wie sie gerne sein wollen. Fangen wir ganz einfach an. Was ist Vigilantismus? Es ist eine Form politischer Gewalt nichtstaatlicher Akteure, das ist ganz wichtig. Sie treten als die Schutzherren von Recht und Ordnung auf, mit dem Ziel, das Verhalten anderer nach ihren Wünschen zu beeinflussen. Sie drohen mit Gewalt, manchmal wenden sie diese sogar an, und stellen somit das staatliche Gewaltmonopol moderner Staaten in Frage. Ob sie dabei dieses Vorrecht des Staates nun grundsätzlich hinterfragen oder dem Staat nur unter die Arme greifen wollen, ist dabei unerheblich. Sie konkurrieren doch alle auf die eine oder andere Weise mit dem Staat und ihr Handeln erlangt somit politische Bedeutung. Vigilantismus ist die Androhung oder Anwendung von Gewalt mit dem Ziel, ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen, wobei Gewalt der Durchsetzung moralisch richtigen Verhaltens gemäß der eigenen Überzeugung dient. Es soll auch abschrecken, von diesem Verhalten abzuweichen und es soll eine Strafe sein für begangene Abweichung. In der Literatur finden wir dann unterschiedliche Typen von Vigilantismus. Ich will Sie damit nicht allzu sehr langweilen, aber einen kurzen Blick lohnt es doch. Das Verhältnis zum Staat kann Vigilantismus definieren, und zwar darauf, dass Vigilanten eben nicht zum Staat gehören. Sie handeln anstelle des handlungsunfähigen Staates aus ihrer Sicht, aber im Sinne des Staates, oder sie handeln als ein besserer Staat. Das richtet sich dann gegen die Rechtspraxis, die meisten nicht hart genug durchgreift. Oder drittens, handeln jenseits des Staates. Der Wunsch ist dann, ganz anders zu sein als der Staat, den man dort vorfindet. Eine andere Typologie ist die, die sich den Gegner anschaut, der Vigilanten. Wessen Verhalten soll geändert werden? Typ 1 ist die Kontrolle von Kriminellen. Die sollen sich nämlich an die bestehenden Regeln halten. Und normalerweise verschwindet diese Art von Vigilantismus, wenn der Staat entsprechend stabil aufgestellt ist. Bei Unzufriedenheit mit der Härte des Gesetzes wird die Argumentation dann aber ganz gerne wieder vorgeholt, wie zum Beispiel in dem Thema auch der Dirty Harry-Filme. Der zweite Typ, die Kontrolle sozialer Gruppen. Eine bestimmte Gruppe steht im Generalverdacht, bestehende Regeln zu verletzen und soll an der Verletzung gehindert werden. Beispiel hierfür sind unsere Soldiers of Odin. Lassen wir sie doch einmal selbst zu Wort kommen, warum sie meinen, auf Patrouille gehen zu müssen und wessen Verhalten denn da kontrolliert werden soll.
The idea was to try to help the police because they said they don't have enough resources. If we see anyone harassing somebody, beating up somebody, raping somebody, robbing somebody, no matter what, we will help them.
Wenn wir jemanden sehen, der belästigt wird, denen werden wir helfen, wer auch immer es ist. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind im Übrigen von einem privaten YouTube-Account zusammengeschnitten. Jetzt ein Interview mit dem Vorsitzenden, Vizepräsident der BC, Soldiers of Odin.
There's so many guys around the world, right? All with the same belief system, but wanting to help and protect the communities. There's no reason to give it up because of a couple of guys.
So you actually afraid of Sharia law coming to Canada?
Oh, big time, yeah.
Big time?
Yeah.
Why?
It shouldn't be even in existence.
But there's no real threat of Sharia law coming to Canada.
Yes, there is.
Oder ist es zu leise?
You think so?
Yeah.
Ist es zu leise? Können Sie die Hand heben?
If you flood, like, say you flood Canada with a couple hundred thousand immigrants from a place where Sharia law exists, they want that here. And they'll have that in their communities.
With rhetoric like that, people might actually start thinking you guys are racist.
Yeah. Yeah, I can see that. But it's not against a race, right? It's just against anybody that comes into the country who doesn't want to either make a better life for themselves or to help the country out.
Mit den Startschwierigkeiten fasse ich Ihnen kurz zusammen. Der Vizepräsident des BC Chapters, einer Provinz in Kanada, erläutert kurz, warum er denn doch kein Rassist ist, verstrickt sich aber am Ende ein bisschen in seinen Erklärungen. Das wäre dann unser Typ 2. Es geht ganz klar darum, das Verhalten von Migranten und Flüchtlingen zu regulieren. Die sind das eigentliche Ziel der Soldiers of Odin. Kommen wir nun zum dritten Typ. Die Kontrolle des Regimes. Das System, der Staat, legt bereits die falschen Regeln zugrunde. Neue Regeln müssten etabliert und deren Einhaltung erzwungen werden. Im September 2014 patrouillieren insgesamt 10 Personen aus dem Umfeld der Dalal Akram Moschee in Wuppertal mit ihrem Wortführer Sven Lau durch die Wuppertaler Innenstadt. Sie treten uniformiert auf, in Warnwesten mit der Aufschrift Scharia-Polizei und sprechen davon, eine Scharia-Zone mit eigenen Regeln zu errichten. Angesichts dieser Herausforderung des staatlichen Gewaltmonopols dürfen und müssen wir uns sogar fragen, bis wohin darf die Meinungsvielfalt gehen? Wie viel Dissidenz verträgt die Demokratie und wo sind die Grenzen der pluralen Demokratie, bevor sie sich selbst zum Opfer fällt? Die schlimmsten Grausamkeiten und Tyranneien der politischen Geschichte treten dann auf, wenn Religion und Politik ohne Zusammenhang vermengt werden, um für die relativen Werte einer Partikulargruppe absolute Bedeutung einzufordern. So fasst es bereits Reinhold Niebuhr 1935 zusammen. Heute geht es uns einerseits um gewaltorientierte Rechte, es geht uns aber auch um Salafisten. Gleichermaßen leiten eindeutige und nicht hinterfragbare Ideologien das Denken ihrer Mitglieder, bestimmen somit ihr Wollen und leiten ihr Handeln an. Ideologien, die mehr oder weniger eine politische Agenda verfolgen, aber gleichzeitig ihre Logik und somit ideologische Überzeugungskraft aus religiösen oder ersatzreligiösen Rechtfertigungen speisen. Sind nun Religion und politische Ideologie nicht genaue Gegenpole? Die Religion intuitiv, spirituell angeleitet, die Ideologie rational begründet und auf das Weltliche orientiert? Sie können sich sicher denken, dass das von mir eine rhetorische Frage war. Die beiden mögen zwar auf den ersten Blick zwei Welten bedeuten, doch ihre Funktion zumindest, wie auch ihre innere Logik, sind sich unter bestimmten Umständen bestechend gleich. Wir schauen uns an, was Emil Durkheim dazu zu sagen hat. Für ihn ist eine Religion ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, abgesonderte und verbotene Dinge beziehen, die in einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die alle vereint, praktiziert werden. Wohl mit dem Blick auf die Arbeiten Michael Friedens definiert demgegenüber das Oxford Dictionary of Philosophy Ideologie auf die folgende Weise. Jedwedes weitreichendes Glaubenssystem, das als Grundlage von Programmen politischer oder sozialer Handlung mit dem Verweis auf das Kollektiv dienen kann. Einige von Ihnen werden sich sicher hier an die Konzeption politischer Religion, beispielsweise von Gentil oder Wöcklin, erinnert fühlen. Religion, genau wie politische Ideologien, können Antworten geben auf weltliche Fragen. Doch speisen sich diese Antworten im Falle der Religion nicht allein aus der menschlichen Ratio, sondern schöpfen aus der Legitimation einer nicht hinterfragbaren, da transzendenten Welt oder göttlichen Macht. Religionen übersteigen die Weltlichkeit und Endlichkeit des Menschseins regelmäßig, im Positiven wie im Negativen. Für Max Weber waren sie Sinnstifter. Aber diese Sinnstiftung kann im Exzess zur absoluten Wahrheit mutieren und dann folgt sie, und auch nur dann, der Logik politischer Ideologien. Ich nenne sie dann transzendente, totalitäre Ideologien. Der Wahrheitsanspruch politischer Ideologien gründet sich dann nicht auf einer jenseitigen entweltlichten Macht, sondern auf innerweltlichen Autoritäten wie die unfehlbare Wissenschaft oder biologische Wahrheiten. Es werden unverrückbare Naturgesetze aufgestellt, die sich auch auf die Natur des Menschen beziehen können. Der Mensch ist egoistisch, homo homine lupus. An dieser Stelle können wir uns unabhängig von unserer eigenen Überzeugung vielleicht darauf einigen, dass wir sowohl Religion wie auch Ideologien für Glaubenssysteme halten, die uns helfen, unsere soziale Umwelt sinnvoll zu begreifen. Glaubenssysteme, die sich je nach der Orientierung ihrer Glaubenssätze auf einem Kontinuum zwischen Sinnstiftung relativ zu einer pluralen Umwelt bis hin zur Verabsolutierung von Sinn unhinterfragbarer Wahrheit verorten lassen. Diese Vorannahmen sollen uns jetzt genügen, um die Soldiers of Odin und ihre salafistischen Pendants als Gruppen mit politischer Agenda und quasi religiöser Legitimation zu vergleichen. Und ich kann Ihnen sagen, ein jeder, der einer der beiden Gruppierungen anhängt, würde sich jetzt bedanken, dass ich das tue, aber ich tue es trotzdem. Wir kommen dazu, welche Elemente bei der Formierung religiöser und ideologiegeleiteter Gruppen unbedingt notwendig sind. Eine Überzeugung. Es müssen kollektiv geteilte Glaubenssätze vorhanden sein. Und diese Überzeugungen werden dann in gemeinsamen Praktiken, ob nun Kultus oder Ritus, realisiert. In der Gemeinschaft teilen dann die Mitglieder diese Überzeugungen und Praktiken und wachsen so zusammen. Darüber hinaus folgen politische und religiöse Ideologien vergleichbaren Logiken. Für gewöhnlich gibt es eine Diagnose. Was ist unser Problem? Dann gibt es natürlich ein Ziel. In diesem Idealzustand existiert dieses Problem nicht mehr. Und, weil es so praktisch ist, schlagen die religiösen, politischen Ideologien dann direkt einen Weg vor, wie man zu diesem Ziel gelangen kann. Und natürlich kann man nur so das Problem beseitigen. Einerseits wird dabei der Gruppe eine kollektive Rolle zugedacht, meistens indem man sagt, ihr seid die Elite, nur diese Gruppe kann diese Lösung herbeiführen. Und für jeden Einzelnen gibt es auch noch einen besonderen Platz als Auserwählter. Für ihn gibt es eine Bestimmung und er kann sein Außenseitertum, seine Durchschnittlichkeit überwinden. Wir wollen uns nun unseren Fällen widmen. Wo und wann entsteht für die Sons of Odin ihr Problem? Die Antwort, müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Im Sommer 2015 organisiert eine zuwanderungsfeindliche Gruppe in Finnland Demonstrationen unter dem Motto »Schließt die Grenze«. Sie alle erinnern sich an diesen Sommer. In diesem Volksauflauf gibt es noch keine klare ideologische Linie. Sie fungiert als Sammelbecken für besorgte Bürger, Rechtsorientierte und ansonsten politisch Orientierungslose. Die Haltung kommt wohl dem am nächsten, was sich Anfang der 2000er in Frankreich als die identitäre Bewegung definierte. Der Wunsch nach einer ethnisch homogenen Bevölkerung, aus ihrer Sicht ein Wunsch aus gutem Grunde, nämlich um den Clash of Civilizations, den Kampf der Kulturen, der aus Multikulti unweigerlich folgen muss, zu verhindern. Im September 2015 verlässt nun Mika Ranta, da haben wir den Burschen, Ende 20, die SVL, die finnische Widerstandsbewegung, und gründet im lappländischen Kemi eine feste Adresse für die Anhänger der Schließt-die-Grenze-Bewegung. Als Presi prägt Ranta die ersten Chapter seiner skandinavischen Soldiers of Odin. Die sexuellen Übergriffe nordafrikanischer Migranten in der Kölner Silvesternacht liefern schließlich den perfekten Anlass für die nächtlichen Patrouillen in finnischen und norwegischen Städten. Die SOO exportieren und expandieren nach ganz Europa. Diese Odins mit ihren Kutten, Symbolen und Vereinsheimen sind von Anfang an allerdings mehr als nur eine politische Gemeinschaft. In den privaten Kanälen auf YouTube oder Instagram können wir ganz direkt an ihrem Leben teilhaben. Wir finden Bilder von gemeinsamen Grillnachmittagen, Ausflügen, Familienleben der Brüder und Schwestern und im Kontrast dazu schweigende Märsche, breitschuldrige Typen auf Streife. Und diejenigen von Ihnen, die gerne Netflix gucken, werden sich jetzt vielleicht nicht von ungefähr an eine Serie erinnern, die zwar gewaltverherrlichend, aber doch so herrlich heldenhaft die Lebensumstände der Sons of Anarchy beschreibt. Seit 2008 wird die Serie ausgestrahlt und die hat wohl den Zeitgeist auf den Kopf getroffen. In den 90er Jahren waren die Hells Angels geächtet. Aussteiger haben über die Kriminalität, die Gewalt innerhalb der Rockerszene berichtet. Die Serie der Sons of Anarchy macht den Männerbund mit eigenen Gesetzen und deren prompter Vollstreckung aber wieder salonfähig in unseren Wohnzimmern. Frauen und Familie sind für diese gebrochenen Helden meist der Antrieb, und in jedem Mörder, Drogendealer und Vergewaltiger steckt ein guter Kern hinter der rauen Schale, So zumindest die Serie. Auch hier geht es vor allem darum, dass Männer das Recht in die eigenen Hände nehmen und dass Gerechtigkeit meist nur jenseits des Gesetzes zu finden ist. Anthropologen sprechen hier von kulturellen Skripten, die die Odins mit ihren Symbolen und ihrem Männlichkeitsgestus geschickt aufrufen. Werfen wir nun einen Blick auf die Überzeugung der Mitglieder, dann ist zunächst eines klar. Wie bei jedem Chapter, also jeder Filiale, sind die Interessen und Schwerpunkte anders gelagert. Zusammenfassen lässt sich die Logik der Odins dennoch. Politisch offiziell geht es ihnen darum, dass kulturelle Unterschiede in unseren Gesellschaften unauflösbare Konflikte verursachen. Die Überfremdung durch Islamisierung gefährdet die abendländische Kultur und die Stärke der bestehenden nationalen Gemeinschaft. Die Lösung ist erstmal zu sagen, wir beschützen unsere Bürger, wir verteidigen unsere Straßen, was auch immer das heißen mag. Wir sorgen für mehr Sicherheit auf den Straßen. Und zu dem Zeitpunkt, als sich die Odins gerade formieren, schreiben die frühen journalistischen Statements zu den Odins, sie seien, ganz euphemistisch, patriotischen Rockbands nicht unähnlich. Sie erfüllten letztlich eine Brückenfunktion zwischen dem bürgerlichen Milieu und der ultrarechten Peripherie. So schreibt zum Beispiel der Freitag. An der Stelle lohnt jetzt ein Blick auf die Mikroebene des Individuums. Sie erinnern sich, dass Mika Ranta ursprünglich bei der SVL engagiert war. Er hatte wohl einen guten Grund auszutreten, aber ich glaube nicht, dass es daran lag, dass er die Vorstellung der SVL nicht mehr geteilt hat. Wir schauen uns trotzdem einmal an, was denn der Gründer dieser SVL sozusagen hat. Henrik Hulappa sagt Folgendes. Er träumt von der Errichtung eines panskandinavischen Großreichs. Hitlers Deutschland, so sagt er, entsprach genau meiner Vision einer utopischen Gesellschaft. Die Ideologie benötigte keine Ergänzung und Streichung. Die Kerngedanken der SVL sind Antisemitismus, Antifeminismus, Schwulenhass, rassenbiologisch und ethnisch begründeter Nationalismus, Ersatzreligion sind dabei die nordischen Mythen. Ihre Diagnose ist, dass der Pluralismus die Einheit der Gesellschaft zerstört und somit die Einigkeit, die die europäischen Nationen, im Extrem die Völker, die Rasse, stark gemacht hat, gefährdet. Der Islam ist der Feind der abendländischen Kultur und plant, diese zu zerstören. Das sieht man ganz konkret daran, dass arabische Männer unsere Frauen beschmutzen. Die Lösung ist natürlich, Recht und Gesetz müssen jetzt in die eigenen Hände genommen werden. Der demokratische Staat ist zu schwach, die Einheit der Volksgemeinschaft zu verteidigen. Für jedes Individuum gibt es hier eine Rolle bei dieser Lösung. Rassenbiologisch und ethnisch begründet ist die Elite. Du wirst zum Helden deiner eigenen Geschichte. Das Ziel ist die Errichtung einer utopischen, einer rassenreinen Gesellschaft. Inwieweit sich jetzt dieses Weltbild auch auf die Odins übertragen lässt, muss man vorsichtig sein. Ich warte da auch auf die Ergebnisse meiner Kollegen in Skandinavien, die derzeit dort Feldforschung betreiben. Ich beneide sie nicht. Aber allein die Namensgebung rückt die Organisation in die Nähe rechter, rassischer Überlegenheitsfantasien. Die nordischen Mythen liefern einen Pool von Symbolen und Logiken, wobei die mythische Qualität beliebige Interpretationen und Projektionen ermöglicht. Die Wikinger, in deren Volksgeschichte sich diese Mythen mit historischen Ereignissen vermischen, sind gleichzeitig die Verkörperung der Vigilanten schlechthin. Machen sie doch mit gewaltsamer Expansion ihre eigenen Regeln. Wieder fällt mir eine Serie ein, Sie haben bestimmt alle Vikings gesehen. Die nordischen Sagen und das heldenhafte Volk der Wikinger bieten eine Identifikationsalternative zu den pluralen skandinavischen Demokratien. Und Odin, der nordische Gott des Krieges, beliefert die Soldiers im Besonderen mit partizipatorischen Frames, also diversen Identifikationsmöglichkeiten. Odin ist der Krieger, aber er ist auch der Wanderer. Er beobachtet. Übersetzt ist er der Meister der Ekstase und der Wut. Wie integrativ diese ambivalente Figur der nordischen Sagenwelt funktioniert, können wir in den Publikationen der Odins selbst sehen. Und auch eine Übertragung auf Nordamerika ist durch die wikingischen Seefahrer kein Problem. Wenn Sie diese Aufnahme nicht so gut verstehen, die deutsche Übersetzung ist direkt daneben.
Mögen die Frauen wieder sicher auf den Straßen unseres Landes wandeln. Der Wolf fürchtet nicht die zischenden Schlangen. Er fürchtet sich nicht, andere zu beleidigen, wenn er zurückschlägt. Er fragt nicht nach Erlaubnis, um seine Jungen zu verteidigen. Mögen die Soldiers of Odin siegreich sein Um Sicherheit in unser geliebtes Land zu bringen, mögen unsere Feinde Odins Schutz zu spüren bekommen und den Händen seiner Krieger zum Opfer fallen. Der Wanderer hat berichtet, dass die Soldiers of Odin jetzt in jedem Staat der USA Chapter errichten. Ich persönlich halte das für eine gute Sache. Etwas, das ich offen zugebe, es ist gut, dass Amerika endlich wieder Eier hat, selbst wenn sie heutzutage importiert werden müssen. Und auch wenn dies mit Missbilligung betrachtet wird von Obamas Muslimbrüdern, der über die NSA herrscht.
Alles noch aus dem gleichen Video von The Wizard, der uns hier sein Best-of zusammengestellt hat. Offensichtlich Metal- und auch Hardcore-Fan. It's time to strap our boots on. This is a perfect day to die. Wipe the blood out of our eyes. Mit dem perfekten Tag zu sterben beende ich dieses Video. Es geht so weiter. Hier noch ein letzter Vorschlag, wie man die Sons of Anarchy Merchandise zusammenbringen kann mit dem Design der Soldiers of Odin. Das Wort Stolz scheint eine zentrale Rolle zu spielen. Im Übrigen, der Sage nach spricht Odin, der auch der Wanderer ist, ausschließlich in Versen. Wollen wir uns also der anderen Seite widmen, die, auf die der Wizard ja bereits polemisch angespielt hat, indem er Präsident Obama eine Verschwörung mit der Muslim Brotherhood, der Muslimbruderschaft, unterstellt. Die Bedrohung des Abendlandes durch den Islam und die Muslime, wie es die Odins so gerne verpacken. Das Kind, um das es geht, hat viele Namen, ob nun fundamentalistischer Islam, islamischer Faschismus, Islamismus. In der Wissenschaft sprechen wir inzwischen von dschihadistischem Salafismus und das hat gute Gründe. Denn die eigentliche Gefahr hierbei ist, den Islam und seine Glaubensgemeinschaft mit seiner aggressiven und hochpolitisierten Version dem Salafismus gleichzusetzen. Warum, das hören wir heute auch noch. Diejenigen, die darauf abzielen, ein neues politisches System zu errichten, um die soll es gehen. Welche Arten von Salafisten gibt es und was wollen sie? Ihnen allen ist bekannt, dass neben Al-Qaida, zu Deutsch die Basis, heute zweifelsohne der sogenannte Islamische Staat, Dawlat al-Islamiyya fi al-Iraq wa al-Sham, die bekannteste dschihadistische, also gewalttätige salafistische Gruppe ist. Dabei ist aber der Islamische Staat kein Eigenname, sondern ein politisches Konzept des 20. Jahrhunderts, das sie für sich letztlich nur in Anspruch genommen haben und eine Monopolstellung darauf haben wollen. Dieses Konzept ist inzwischen rund 100 Jahre alt und mit Rückgriff auf den orthodoxen Rechtsgelehrten Ibn Tamir, Teil der hanbalischen Rechtsschule, entwarf der Chefideologe der Muslimbrüder Said Qutb eine Zeitdiagnose der Moderne für die islamische Welt, die für viele Salafisten bis heute Gültigkeit hat. Kapitalismus und Sozialismus hätten den kulturellen Niedergang des Islam und seine Gesellschaften zu verantworten. Qutb und andere politische Autoren dieser Zeit diskutieren als Ausweg aus moralischer Dekadenz und politischer Schwäche ein System islamischer Herrschaft, das den modernen Nationalstaat ersetzen müsse. Nur so könne der muslimischen Welt wieder zu alter Größe verholfen werden. Sie merken schon, dieser Diskurs ist auch postkolonial. Für Qutb war die Jahiliya die Zeit der Ignoranz und Dunkelheit, wie vor der Offenbarung durch den Propheten Mohammed zurückgekehrt. Eine Dunkelheit, die allein durch eine islamische Avantgarde, eine Elite, beendet werden könne. Nach dem Vorbild des Salaf as-Salih, der rechtgeleiteten Vorfahren und Gefährten des Propheten, soll diese Elite den islamischen Staat errichten. Von dieser zentralen Rolle im Übrigen, der Salaf as-Salih, stammt der Name der Salafia oder zu Deutsch Salafismus. Überraschend, die elitäre Funktion dieser Avantgarde innerhalb der Ideologie Qutbs stützt sich insbesondere auch auf die Argumentation des von ihm viel zitierten französischen Mediziners Alexis Carrel. Carrel ist glühender Verfechter der Rassenlehre und Eugenetik des frühen 20. Jahrhunderts. Seine Welterklärungen leiten alles Soziale vom ewigen und unabänderlichen Wesen des Menschen ab. Die menschlichen Rassen hätten sich durch schlechte Lebensgewohnheiten und die Förderung minderwertigen Lebens selbst geschwächt. Im sogenannten Dritten Reich wurde dieser vom Mediziner Carrel diagnostizierten Schwäche der arischen Rasse durch harte Erziehung und Kraft durch Freudeprogramme begegnet. Für Krutup fällt diese Schwäche hingegen insofern ins Gewicht, als dass die Zivilisation der Barbarei zum Opfer gefallen sei. Die Jahiliya sei zurückgekehrt. Muslime würden in Demokratien und muslimischen Staaten gleichermaßen unterdrückt. An keinem Ort könnten sie den wahren Glauben, so wie Qutb ihn interpretiert, nach dem Koran leben. Denn selbst muslimische Herrscher handelten gegen die Scharia. Koranisches Recht, abgeleitet aus dem heiligen Koran und dem Leben des Propheten. Muslime machen sich als Demokraten der Götzenanbetung schuldig, Schirk, und es herrsche deshalb Zwietracht, Fitna unter ihnen. Das alles widerspreche der Einheit, der Einzelheit Gottes, Tauhid, eines der zentralen Konzepte, nicht nur der Salafisten, sondern auch des politischen Islam im Allgemeinen. Eine schöne Beschreibung der Jahiliya finden wir in der Antrittsrede der spirituellen und militärischen Führers des sogenannten Islamischen Staates. Die Zeit ist gekommen für all die Generationen, die in den Ozeanen der Scham ertranken, genährt von der Milch der Erniedrigung, unterjocht von den abscheulichsten aller Völker, nach ihrem langen Dämmerschlaf vernachlässigt und vergessen in der Dunkelheit. Ihre Zeit ist gekommen, sich zu erheben. Die Zeit ist gekommen, sich zu erheben, aber um was zu tun? Die Lösung oder was man tun soll, ist die Verwirklichung der Souveränität Gottes und der Einheit der Umma, der muslimischen Gesellschaft im islamischen Staat. Und genau wegen dieses Endziels geraten zumindest dschihadistische, manches Mal auch politische, aktive Salafisten mit den bestehenden Staatssystemen aneinander. Wie gefährlich, wie bedrohlich die betreffenden Gruppen dann für den jeweiligen Staat sind, ergibt sich aus der Frage, welche Rolle spielt dieses Konzept des islamischen Staates für diese Gruppierung? Handelt es sich um ein Ideal, das irgendwann am jüngsten Tage nur durch Gott selbst verwirklicht wird? Dann geht es darum, den Glauben auf wahre Weise zu leben. Oder handelt es sich etwa um eine Handlungsanweisung Gottes im Hier und Jetzt? Die Errichtung eines solchen politischen Systems wird dann zum Auftrag. Der Weg dorthin kann einerseits politisch sein, pazifistisch oder indem man sich aktiv durch die Gründung politischer Parteien einbringt, wie das die Ikhwan al-Muslimin zum Beispiel tun, durch Missionierung, Straßendauer, wie die Aktion LIS in Deutschland oder die wahre Religion oder den aktiven Austausch und die Mitgliedschaft in salafistischen Gruppen. Gewaltsam geht das Ganze dann über die Errichtung und permanente Expansion eines islamischen Staates. Der dschihadistische Kampf vor Ort und in den Exilgesellschaften, wie beispielsweise durch terroristische Anschläge, oder die Ausreise ins Kalifat, der Kampf in apokalyptischen Schlachten. Das muss im Übrigen nicht unbedingt nur das Kalifat in Irak und Syrien sein. Es gibt auch alternative Konkurrenzprojekte. Der gewaltsame und der politische Weg sind dabei keineswegs trennscharf. Der politische Salafismus kann nämlich Teil des Dschihadistischen werden. Durch Spendensammeln für den Dschihad, durch die religiöse Ausbildung und Unterstützung dschihadistischer Kämpfer, die Rekrutierung für den heiligen Kampf und Hilfe bei der Ausreise. Nie ausgeschlossen ist eine Neuorientierung und die Entscheidung selbst, ebenfalls in den Dschihad zu ziehen. Denn es wird als Pflicht gesehen, gottgefällig zu leben, was aus Sicht vieler Salafisten in Demokratien durch die laxe Moral verunmöglicht wird. Nun zurück zu unserem Sonderfall. Die Scharia-Polizeien, die ihre Wunschregeln des Zusammenlebens aus der eigenen Interpretation der Scharia, das stelle ich in diesem Punkt in den Vordergrund. Wir haben leider nicht die Zeit, um uns das genauer anzusehen. Es geht hier vor allem um ihre Interpretation von islamistischem Recht. Und sie versuchen, diese Interpretation im Kleinen gegen die bestehende Rechtsordnung umzusetzen. Der ehemalige Feuerwehrmann Sven Lau, aber auch einer der bekanntesten salafistischen Prediger in Deutschland, Pierre Vogel, haben hierzu zu dieser Scharia-Polizei offizielle Videostatements veröffentlicht. In diesen Statements und dem Video, das parallel zu den Straßenpatrouillen veröffentlicht wurde, begegnen uns die zentralen salafistischen Argumentationsmuster.
أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع
20 Uhr Akida Unterricht und freitags 14.30 Uhr ist die Predigt auf Deutsch.
Arabisch,
ja, wir sind Multikulti. Der ist Türke, er ist Italiener, ich bin Deutscher. Wir kennen keinen Nationalismus. Ja? Wir wollen euch segnen. Alles Gute, Bruder. Ja?
السلام عليكم.
برك في أعلان وتنميق وأسجاع تعال لنكهتي هيا.
Die drei Brüder, die wir gerade getroffen haben, die waren gerade auf dem Weg zum Spielcasino. Und weil die uns getroffen haben, einer wollte trotzdem rein, zwei haben sich geschämt, sind weitergegangen. Und dadurch wurde der dritte auch mitgezogen. Dann haben wir wenigstens sind sie jetzt erstmal nicht ins Spielcasino gegangen. Schau mal, warum sind wir hier? Wir sind nicht hier, um euch zu ärgern. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Wenn jemand mit einem Knöllchen kommt, weil man nicht angeschnallt war, oder sagt auch nicht, ja, warum habt ihr uns kontrolliert? Ja. Die akzeptieren das. Bei uns ist das nicht, weil wir sagen wollen, ey, was machst du da? Wir vermissen diese Geschwister in den Moscheen. Ich meine, wenn ich auf den falschen Pfad kommen würde, ne, oder bin, dann würde ich mir wünschen, dass ihr mich auch ruft. Oder dass jemand kommt und sagt, ey, Bruder, lass besser die Finger vom Glücksspiel, oder lass die Finger von Drogen, oder lass die Finger vom falschen Weg, komm in die Moschee. Ey, das wäre doch das Schönste überhaupt. Hier reden wir nicht von einem Strafzettel, wo du einmal 20 Euro oder 50 Euro bezahlen musst. Ach, wir reden hier von der ewigen Glückseligkeit, vom Paradies. Damit die Umwelt wieder zusammenkommt. Diese Leute sollen, anstatt mit den falschen Leuten, sollen die mit den wahren Freunden, sollen die mit den wahren Brüdern zusammen sein, die denen sagen, was falsch ist. Weil diese Leute, ja, die lügen denen ins Gesicht. Nein, ist nicht schlimm. Mach ruhig weiter. Warum? Weil die wollen die so haben. Die wollen die so haben. Man will die Leute nicht diszipliniert haben. Man will die Leute nicht so haben, dass sie gottgefällig sind. Sondern man will, dass sie so sind, wie Shaitan es gerne hat.
Mit Shaitan meint er im Übrigen den Teufel. Die Diagnose der Scharia-Polizei ist, dass kulturelle Unterschiede, kommt uns bekannt vor, in den demokratischen Gesellschaften gute Muslime zu schlechten Taten verleiten. Hier besteht die Gefahr, die eigenen Werte zu verraten. Die Umma wird zerstört. Lösung dabei ist, dass die Scharia-Polizei an die wichtigsten Handlungsregeln erinnert. Al-Wal'a wal-Bara, Assoziation und Dissoziation, die Pflicht, sich mit guten Muslimen zu umgeben und schlechten Einfluss zu meiden. Das ist im Übrigen ein Glaubenssatz, den wir zurückverfolgen können bis ins 13. Jahrhundert zu dem bereits erwähnten Ibn Tamir. Das meint auch, in die Moschee zu gehen, gut, aber meint auch, kein sündhaftes Verhalten, Alkohol, Glücksspiel soll man vermeiden, keine Frauen und Männer treffen und Jugendkultur ist auch verboten. Das Ziel ist es, Muslime auf den rechten Weg zurückzubringen. Im nachträglich veröffentlichten Statement von Sven Lau sei die Scharia-Polizei natürlich nur ein Spaß gewesen und stehe selbstverständlich im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Es erinnert uns allerdings doch an eine ganz andere Konstruktion. Wagen wir einmal einen Blick in das selbsterklärte Kalifat des Islamischen Staates. Es ist ein Videoausschnitt von Vice News. Natürlich sind alle diese Bilder offiziell freigegeben, so wie sich die Gruppe selbst darstellen will. Wir haben keine anderen Bilder.
Now, what was once a very westernized city is patrolled 24 hours a day by armed men known as the Hizb, that travel throughout the city enforcing their mandate.
احنا من اسباب اقامه الخلافه على منهاج النبوه واهم شرط لاقامه الخلافه على منهاج النبوه هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السلام عليكم اخي لحظه اخي بارك الله فيك السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك اخي
الحمد لله
كيف زوجتك
ان شاء الله
باذن الله عليك اول شيء النقاب هذا يعني مش حاطه تحاول تحسن نقابها لما تمشي ما ترفع العبايه حصل اصلا ترفع العبايه يا اخي هذه زوجتك صمها يا اخي
الله يبارك لك الله
يبارك لك قول لي يا اخي هاي زوجتك ليش تعرضها انت هي سلعه تعرضها للناس زوجتك انت ولا شركه فيها الناس يشاركوك فيها الناس فمو معقول ان الناس يشاركوك انت مسلم يا اخي لا مسلم الله سبحانه وتعالى امر بالحجاب مو احنا فاحنا ندعو لكن اللي ما يمتثل بالدعوه وبالطيب لا بد ان يمتثل بالقوه هذا
Ob die Aktion der Scharia-Polizei sich nun am Kalifat Daeschs, also des IS, oder den Religionspolizeien in Saudi-Arabien, Malaysia oder Pakistan orientiert, spielt hier wahrscheinlich keine Rolle, denn es geht vor allem darum, eine andere Rechtsordnung durchzusetzen als die gültige. Nicht umsonst hat der BGH den Freispruch gegen das durch das Wuppertaler Landgericht gegen die Scharia-Polizei aufgehoben. Zwar seien die Patrouillen nicht geeignet gewesen, das staatliche Gewaltmonopol zu verdrängen, doch das Auftreten der jungen Männer sei geeignet gewesen, deutsche Staatsbürger, in diesem Fall Muslime, einzuschüchtern und somit die Schutzfunktion des Staates zu gefährden. Es sind nicht das Weltbild und die Überzeugung allein, die die Anziehungskraft dieser Gruppen erklären können. Wie finden sich derlei Gemeinschaften, wo doch ihre Mitglieder so unterschiedlich sind? Was ist es, das sie im Innersten zusammenhält? Um sein Leben, seinen Alltag an derlei Logiken auszurichten, braucht es mehr als nur Worte. Es braucht Personen, mit denen wir uns identifizieren können, die wir vielleicht bewundern und deren Ausstrahlung und Erfolge sich durch die Teilhabe und Mitgliedschaft in einer starken Gemeinschaft definieren. Es braucht sichtbare Taten, um uns zu inspirieren. Es braucht Gelegenheit und Hilfe, dass wir diese Taten nachahmen können. Zum Beispiel, indem der Zugang zu dieser Gemeinschaft besonders leicht gemacht wird oder mein einziger Ausweg ist. Dann kann diese Gruppe zu meiner sozialen Heimat werden. Unsere Fallbeispiele sind ideologisch wie organisatorisch international ausgelegt. Eine internationale Bewegung, vielleicht sogar Organisation. Für die Analyse sozialer Organisationen bietet uns die Soziologie den Makroblick von außen. Und er ist durchaus wichtig. Das andere Problem, was wir allerdings haben, ist, dass Einzelpersonen wie Pierre Vogel oder auch ein Vizepräses der Odins unglaublich wichtig sind. Es wurde deutlich, dass die bei der Formierung und dem Fortbestand politisch aktiver Gruppierungen eine zentrale Rolle spielen. Sie bestimmen den Charakter der jeweiligen Gruppe vor Ort mit. Sie nehmen Einfluss auf die Entscheidungen und setzen Regeln ein und durch, wobei diese Regeln wie auch Beziehungen in Gruppen unmittelbar durch die direkte Interaktion face-to-face entstehen und auch leben. Die Entstehung und den Fortbestand der Gruppen allein können wir aber wiederum auch nicht aus der individuellen Perspektive erklären. Schließlich fehlt uns die politische Dimension. Wir brauchen einen theoretischen Ansatz, der uns hier weiterhilft. Beispielsweise finden wir das in der Verbindung der Ansätze der Gruppensoziologie und der poststrukturalistischen Sozialtheorie. Mit dem Kieler Soziologen Neidhardt wird eine Gruppe als System verstanden, in dem eigene Regeln gelten können. Um Aussagen über eine Gruppe zu treffen, müssen wir dabei nicht alle ihre Mitglieder kennen und verstehen. Es genügt, die Modi sozialer Interaktion nachvollziehen zu können, die wir ja als letztlich in allen Handlungen, in allen Beziehungen wiederfinden. Sie beschreiben die Regeln, Rollen und Beziehungen, die eine Gruppe ausmachen. Neidhardt entwickelt Grundlagen einer systemischen Gruppensoziologie und man kann nun von der Systemtheorie viel oder wenig halten. Aber mit Blick auf unser Beispiel ist der Ansatz deshalb dankbar, da er es uns ermöglicht, eine gruppensoziologische Perspektive sinnvoll mit poststruktureller kritischer Theorie und somit Mikro- und Makroebene zu verbinden. Das zentrale generierende Element von sozialen Systemen ist die permanente Abgrenzung der Gruppe in Narrativen, in der Kommunikation und der Praxis, der Aktion und Interaktion, gleichermaßen zur Außenwelt, aber auch zur Innenwelt ihrer Mitglieder, insoweit sie nicht mit den Logiken und Verhaltensmodi der Gruppe in Deckung stehen. Es ist die permanente Abgrenzung gegenüber den abweichenden Wünschen der Einzelnen nach innen und den Nichtmitgliedern nach außen, die die Gruppe als sozialen Raum erzeugt. Die Abgrenzung nach außen kann nun Nichtmitglieder als positiv, neutral oder feindlich bewerten. In unseren konkreten Fällen spielen natürlich die Feinde die wichtigste Rolle. Eine konkrete Feindgruppe erzeugt nämlich die stärksten Gruppenidentitäten. In der Sozialpsychologie sprechen wir von In-Group und Out-Group, in der Politikwissenschaft von der Tendenz, Freund- und Feindschemata zu bezeichnen. Poststrukturalistische kritische Theorie spricht vom Selbst und dem Anderen als binäre Kodierung, wobei diese Perspektive auf soziale Wirklichkeit uns noch einen Schritt weiterführt. Soziale Phänomene, in diesem Falle Gruppen und ihre Identität, sind weder homogen noch unveränderlich. Sie sind in beständigem Wandel begriffen und durch jede einzelne Handlung werden sie immer wieder neu definiert und festgeschrieben, was sie zu einem derart schwierigen Gegenstand für uns Analysten macht. Die Instabilität sozialer Wirklichkeit, wie sie uns die poststrukturalistische Theorie hier aufzeigt, verunsichert nun besonders diejenigen, deren soziales Umfeld geprägt ist von Unsicherheit, die extremen Brüche in ihrer sozialen Lebenswelt erlebt haben. Gemeinschaften wie die Odins oder salafistische Gruppierungen haben deshalb vor allem eines gemeinsam. Sie bieten Identitätsgewissheit. Die Logiken ihrer Weltsicht versprechen stabile, erwartbare Regeln und Beziehungen, das Innen und Außen ist klar zu unterscheiden. Sie sind ein besonderes attraktives Angebot für die, die auf der Suche sind nach eindeutigen Lebensentwürfen. Das gilt besonders für junge Menschen. Fragen, ja, die sich erstmalig oder auch vielleicht erneut die Frage stellen, wer bin ich, zu wem gehöre ich? Fragen, die in ihrer Komplexität nur weitere Fragen nach sich ziehen. Nicht nur, wer bin ich, sondern auch, wer glaube ich zu sein, was denken andere, wer ich bin und wer sind überhaupt diese anderen? Identität können wir definieren als die Gesamtheit der selbstgewählten und einer Person zugeschriebenen sozialen Verpflichtung, aber auch die Vorstellung über sich selbst, die Rollen und Positionen im Verhältnis zu signifikanten anderen, Mitgliedschaften in sozialen Gruppen und Kategorien. Jeder von Ihnen kann für sich mehrere individuelle und kollektive Identitäten annehmen, die sich ergänzen, überlappen und sogar widersprechen können. Es gibt Identitäten, die umfassender existenzieller sind als andere. Das gilt zum Beispiel für primordiale Identitäten im Besonderen. Kollektive Identitäten wie das Geschlecht, die Generation oder familiäre Bezüge erzeugen strukturelle Unterschiede, die nicht oder kaum durch das eigene Handeln hergestellt und beendet werden können. Die Mitgliedschaft ist grundsätzlich angeboren. Zugangsrechte sind stark reguliert und tendenziell sind diese Identitäten ausschließlich. Im Gegenpol können wir uns universelle Identitäten anschauen. Kollektive, die den Zugang für neue Mitglieder, also die Überwindung der Grenze von außen nach innen über Kommunikation, Bildung und Konversion ermöglichen, wie Parteien, Sportvereine, aber auch die meisten Religionen. Sie werden, ja, und durch Narrative, Kommunikation und Praxis, Handeln von unseren beiden Gruppen, werden Gruppenidentitäten angeboten, die nun versuchen, die Ausschließlichkeit primordialer kollektiver Identität mit der Allgemeingültigkeit und Offenheit universaler kollektiver Identität zu verbinden. Und jetzt kommen wir zurück zu unseren Beispielen. Im letzten Teil meines Vortrags will ich darüber sprechen, wie identitätsstiftende Narrative, Erzählmuster und ihre Praxis gruppenkohäsive Wirkung nach innen und außen entfalten können. Das erste ist das Beschützernarrativ zwischen Bruderschaft und Männerbund. Einer für alle, alle für einen. Die Idee der Bruderschaft wird durch die Idee der Bruderschaft die Gruppe zur erweiterten Familie. Der Schutz der eigenen Frau, der Kinder und der Familie wird übertragen auf die unseren. Diesen Schutz zu gewährleisten, ist der zentrale Antrieb und ein Wert an sich und findet sich genauso in den salafistischen Narrativen wie bei den Odins, die ihre Jungs beschützen wollen. In Kleidung, Gestus und Rollen drückt sich eindeutige Männlichkeit aus. Die Soldiers of Odin wollen Soldiers sein, nicht etwa diejenigen, die helfen. Sie hätten sich auch anders nennen können. Und während die salafistischen Gruppierungen in Deutschland sich mit ihrer Namensgebung vor allem auf religiöse Aspekte konzentrieren, der Weg ins Paradies, die wahre Religion, so finden sich in Europa und außerhalb zahlreiche Äquivalente zu den Soldiers of Odin. Die Soldaten Allahs, die Söhne Allahs, auch die Muslimbruderschaft klingt zumindest für mich danach, dass hier alle für einen einstehen. Klare Hierarchien der Odins erlauben es sich vor der Gruppe zu bewähren. In salafistischen Gruppierungen gilt die Orientierung der Jüngeren an den Älteren und militärische Hierarchien finden wir erst im Kriegsgeschehen. Festgelegte Aufnahmerituale erlauben bei beiden den Eintritt in die Gruppe und insbesondere bei den Odins ist die Uniformierung sehr attraktiv, was man daran sehen kann, dass dort, wo die Uniformierung verboten wurde, die Mitgliederzahlen plötzlich drastisch sinken. Die Uniformierung grenzt gleichzeitig nach außen ab. Im salafistischen Milieu sind weniger die Westen der Scharia-Polizei repräsentativ, als vielmehr die salafistische Kleidung, wie man sie auf den Straßen sieht. Bei den Odins spielen je nach Gruppe oder Chapter Bruderschaftsrituale und Saufabende wie Wettkämpfe oder Kampfsportübungen, wie man sie auch aus Burschenschaften kennt, eine große Rolle. Im salafistischen Milieu ist es das Äquivalent, die gemeinsame Seelenprüfung durch Enthaltsamkeit, Fasten und Gebet. Der ultimative Ausdruck des Männlichkeitsnarrativs als Beschützer und Krieger sind schließlich die Patrouillen. Da kommen wir aber nochmal drauf zurück. In beiden Milieus wird die Verweichlichung der Männer angeprangert und mit Homosexualität gleichgesetzt. Feminismus und Emanzipation sind die Ursache für die Schwäche der Männer und somit der Gesellschaft. Deshalb kann Männlichkeit vor allem dadurch gerettet werden, dass wir eine eindeutige Weiblichkeit wiederherstellen. Wir finden die mittelalterliche Idee des Madonna-Huren-Narrativs. Frauenrolle und Frauenbild in der Gruppe werden gleichzeitig heilig und verderbt charakterisiert. Die Frau ist unerreichbar erhöht, die Unschuld unserer Mädels oder der keuschen Musliminnen muss beschützt werden. Sie sehen hier übrigens ein Bild, das ich erst heute auf Instagram gefunden habe, die Muslime, die Perle des Islam. Es droht die Gefahr der Verunreinigung durch den Feind, da kommt er jetzt endlich ins Spiel, durch kulturelle Einflüsse oder durch körperliche, durch sexuelle Übergriffe. Gelingt dies dem Feind, dann geht die Madonna verloren, sie wird zur Hure. Selbstverständlich sind die Frauen der Gegenseite von vornherein Huren, die deshalb keinen Respekt oder Schutz verdienen. Wie rechte Übergriffe auf Muslime mit Kopftuch und die Schlampenrhetorik der deutschen Salafisten-Szene zeigen. Der bestialische Umgang mit Christinnen und Jesidinnen in Irak und Syrien ist eine, wenn auch exzessive, Fortsetzung dieser Logik. Frauen sind in diesen Weltbildern Objekt, Trophäe und potenzielle Opfer. Als aktive Rolle ist allein die Mutterrolle definiert. Bei den salafistischen Bürgerwehren und Milizen treten überhaupt keine Frauen jenseits dieser Rolle auf. Beim sogenannten IS gibt es nur die Kansar-Brigade, von der man nicht mal sicher weiß, ob sie existiert. Auch bei den Odins ist die patrouillierende Frau bislang eine Ausnahme und mehr ein Kuriosum. Es erinnert an eine gewisse Rolle aus der Serie Vikings. Nun zu den identitätsstiftenden Narrativen, die nach außen wirken. Das Männlichkeitsnarrativ wirkt nämlich nicht allein nach innen. Gegenüber den Verweichlichten, also den ohne Eier oder den sündigen Brüdern, die schwach und verführt sind, auch nach außen. Und er entfaltet so gleichzeitig eine überhöhte Wirkung nach innen. Wir sind besser als die Weicheier unserer Rasse und die sündigen Muslime auch. Zumindest keine Aggression wird gegenüber diesen im Außen gezeigt. Immerhin sind sie ja potenzielle Neumitglieder. Das sieht dann ganz anders aus, wenn uns die Wirkung des Feindnarrativs näher ansehen. Für vigilante Gruppen spielt das klare Feindbild nämlich die entscheidende Rolle für Attraktivität und Überlebensfähigkeit. Das Handeln wider den Feind rechtfertigt nicht nur die eigene Rolle in der Gruppe, sondern auch die Existenz der Gruppe überhaupt. Die legitime Aufgabe ist es, das aus der eigenen Sicht moralisch richtige Verhalten von anderen zu erzwingen. Durch ihr abweichendes Verhalten werden andere zum Gegner. Gelingt es schließlich, den Abweichler, den Devianten von der Norm als Feind durch aggressives Othering zu entmenschlichen, zu dämonisieren, steigert sich auch das Wir-Gefühl zum Exzess. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und die von der Gruppe festgelegten Regeln haben das Potenzial des potenziell unmenschlichen Umgangs mit dem Feind werden nicht mehr hinterfragt. Eng verknüpft ist das Ganze mit einem Opfernarrativ. Schließlich werden wir für etwas angegriffen, was wir sind. Und es ist die ultimative Legitimation, denn wir verteidigen uns ja nur selbst. Moral, Recht und Gerechtigkeit werden hier neu definiert und bestimmen, warum wir besser sind als die anderen. Der Schuldige wird als Sündenbock für erlittene Ungerechtigkeiten geliefert und die Argumentationsmuster der Legitimierung der eigenen Überzeugung und des eigenen Handels bilden ein Scharnier zwischen den gruppenformativen Logiken. Durch den klaren Feind wird die Bruderschaft, wird der Männerbund schließlich zum Kampfbund. Wir kommen zum Kriegernarrativ. Links sehen Sie den Göttervater und rechts einen unbekannten, aber offensichtlich sehr mutigen Dschihadisten auf seinem Pferd. Die Regeln der sozialen Gruppe verdrängen die für das Individuum zuvor gültigen Gesetze und Autoritäten, dass durch das Handeln gemäß dieser Regeln die Position innerhalb der Gruppe bestätigt und aufgewertet wird. Systemisch ist dies bei den Odins in ihren Aufnahmeritualen und festen Aufstiegswegen festgeschrieben. Im salafistischen Milieu sind die Vorgaben je nach Gruppe unterschiedlich. Das extremste Beispiel ist weiterhin die Ausreise in den Dschihad. Durch den Feind kann der Außenseiter innerhalb der sozialen Modi und Regeln der Gruppe zum Helden werden. Es ist der Kampf, die Bezeugung von Tapferkeit und Kampf bis zum letzten Mann, die hier den Bruderbund begründen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jemals an der Wirklichkeit gemessen wird. Was zeichnet nun die Mitgliedschaft in Gruppierungen wie den Odins oder auch den Gemeinschaften des salafistischen Milieus aus? Auf der individuellen Ebene möchte ich zwei Prozesse hervorheben, die inhärent mit der Gruppenidentität und dem vigilanten Charakter dieser Gruppen verknüpft sind. Die identitäre Heimat und Auflösung identitärer Konflikte. Die transzendente göttliche Legitimation der salafistischen Lehre, wie auch die ewige naturgegebene Gültigkeit biologisch-rassischer Gesetzmäßigkeiten, verhindern ein Hinterfragen der in sich geschlossenen Logiken der beiden Glaubenssysteme. Eine alternative Interpretation der Wirklichkeit ist innerhalb dieser Gruppierung nicht mehr zulässig. Die Welt wird eingeteilt in Weiß und Schwarz, ein Innen und Außen und eine Grenze höchster Trennschärfe zwischen dem Selbst und den anderen konstruiert. Die Gruppen bieten ein umfassendes Identitätsnarrativ, das nicht nur alle kollektiven, sondern auch individuellen Identitätsbezüge wie Nation, Profession, selbst Familie zu überschreiben vermag. Denken Sie an das Video der Scharia-Polizei, wir kennen keinen Nationalismus. Entsprechend ziehen derlei Kollektive vor allem die an, deren Bezugspunkte zuvor verloren gegangen sind. Was die Odins betrifft, ist es ein besonderes Phänomen für rechte Gruppen, denn normalerweise stehen die in dem Ruf, international nicht zu agieren. Die Odins tun das sehr wohl, denn scheinbar reicht ein gemeinsamer Feind, um zusammenzuarbeiten. Die Umwertung des Selbstbildes durch die Gruppenzugehörigkeit. Mit dem neuen vorherbestimmten Platz, der klaren Rolle in der Gemeinschaft, werden Unterlegenheitsgefühle geheilt. Ergänzt wird dies durch den klaren Handlungsauftrag, der einfach genug ist, dass ihn wirklich jeder erfüllen kann. Dies entfaltet dann eine besondere Wirkung, wenn dieser Auftrag sich gegen einen klaren Feind richtet. Und es gibt einen klaren Handlungsauftrag. Gibt es einen klaren Handlungsauftrag, kann Loyalität sofort bewiesen werden, die Zugehörigkeit wird bestätigt. Genau dann wird Vigilantismus eine Bedrohung der liberalen Demokratie, wenn nicht allein die eigentliche Handlung verhindert oder bestraft werden soll, sondern die Ideologie begründet, warum die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe genug Grund für Bestrafung ist. Die Aushandlungsprozesse der Demokratie sind, wie Sie wissen, kompliziert und langwierig und das Ergebnis ist selten das, was wir uns gewünscht haben. Für einige ist diese unübersichtliche und schnelllebige Welt da draußen mit ihren unzähligen Perspektiven und deshalb auch unzähligen Wahrheiten ein derart bedrohlicher Ort geworden, dass sich diese Menschen klare Ansagen, eindeutige Wahrheiten und Sicherheit in ihren Aufgaben, ihrer Rolle wünschen. Die Sehnsucht nach diesen Antworten, aber auch nach Sinn und Erlösung, ist groß. Eine Sehnsucht, die beide Ideologien, ob nun identitäre Rechte oder Salafisten, gleichermaßen stillen wollen und in vielen Fällen auch können. Während sich der rechte Rand rassenbiologisch auserwählt fühlt, eine Elite, die zu Höherem bestimmt ist, definieren sich insbesondere dschihadistische Salafisten als die Auserwählten Gottes, die einzig wahren Muslime. Im Idealfall bestätigt diese Weltsicht des Schwarz und Weiß mit einem klaren Feindbild das bereits Erlebte. Radikalisierungsbiografien decken regelmäßig Ausgrenzungs- und Misshandlungserfahrungen auf beiden Seiten auf. Nicht von ungefähr sind es bestimmte Viertel, die sowohl starke Rechte wie auch salafistische Gruppierungen hervorbringen. Der Junge aus türkischem Elternhaus, der irgendwo zwischen Nord-London und Neukölln als Saddam-Freund beschimpft und verprügelt wird, die Gangster-Gangs, die Rappern wie Deso Doc nacheifern und den unteren Klassen im Ruhrpott oder dem Pariser Vorort das Kleingeld abziehen. Diese Erfahrungen der Hilflosigkeit und Minderwertigkeit können als Teil einer Elite im Kampf gegen den Feind aufgelöst werden. Durch das Strafen für Abweichung und Minderwertigkeit als Rache für tatsächliches oder konstruiertes Unrecht werden Unterlegenheitsgefühle in Überlegenheit umgewertet. Für die neuen Vigilanten ist also nicht allein die Kontrolle, sondern das Strafen einer bestimmten sozialen Gruppe der zentrale Handlungsantrieb. Die Ähnlichkeiten von Narrativen und Praxis, die die potenzielle Abweichung und somit die zu strafenden Gruppen definieren, kann, wie die räumliche Nähe salafistischer und rechter Gruppierungen in westlichen Gesellschaften zeigt, kein Zufall sein. Pierre Conesa, ehemals leitender Beamter im französischen Verteidigungsministerium, merkt Folgendes an. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Front National und dem Salafismus spiegelt sich in ihrem Gründungsmythos wider, in dem sich die französische Nation gegen die Umma verschwört. Von daher ist es erstaunlich zu sehen, dass der Aufstieg der extremen Rechten in Europa in politischen Debatten analysiert wird, während der dschihadistische Aufstand der Salafisten ausschließlich durch eine Sicherheitsbrille gesehen wird, als wären die beiden Phänomene nicht Teil desselben politischen Prozesses. Entlang der Binärkodierung zwischen Freund und Feind stolpern wir räumlich und sozial über eine Verbindung rechter und salafistischer Gruppen, die sich mit Blick auf die Zusammenhänge ihrer Kommunikationsstrategien, vor allem online, ihrer Legitimationsmuster und tatsächlichem gewalttätigem Handeln als gegenseitige Abhängigkeit entpuppt, wie wir sie in den USA auch zwischen White und Black Power vorfinden. In ihrer Feindschaft werden rechte und salafistische Gruppen gegenseitig zum wichtigsten identitätsstiftenden Element. Beide Weltbilder kommen nicht gut aus, ohne den ewigen Feind, denn er ist die Ursache aller Probleme. Ihn an üblen Machenschaften zu hindern, gar seine Vernichtung ist Antrieb und ultimative Rechtfertigung für ihre Existenz und ihr Handeln. Gruppen wie die Soldiers of Odin und ihre salafistischen Pendants definieren und brauchen sich scheinbar gegenseitig. Gemeinsam sind sie Feinde pluraler liberaler Gesellschaften, die nicht nur unterschiedliche Lebensentwürfe zulassen, sondern aus dieser Vielfalt ihre Attraktivität und Stärke ziehen. Wir tun also gut daran, die Argumente der einen wie der anderen Seite dieser Feindsymbiose ernst zu nehmen, um sie als das zu entlarven, was sie sind. Der Wunsch danach, auserwählt zu sein im Kampf für eine Welt ohne Widersprüche mit dem Ziel des ganz persönlichen Utopia. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
Okay, dann erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch für die Schlussanalyse, dass die sich gegenseitig auf eine bestimmte Art und Weise bedingen und auch benötigen. Ja, wir haben jetzt viele Möglichkeiten, fast eine halbe Stunde mit Frau Müller-Rentsch noch ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, zu kommentieren. Ja, bitte.
Sehr guter Vortrag, die Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten. Nur eine ganz kleine Anmerkung. Sie hatten sich gewundert, dass diese Soldier of Odins also international agieren, während sonst für rechte Gruppen, Gruppierungen es typisch ist, im nationalen Rahmen zu bleiben. Aber ich glaube, Sie haben es ja auch dargelegt, ich wundere mich nur, dass Sie sich darüber wundern, dass da so eine rassistische Grundströmung mit drin ist, auch wenn das jetzt nicht ausdrücklich formuliert wird. Insofern ist das zu erwarten, dass das, sagen wir mal, wenn die sagt, sich an die Mehrheitsgesellschaften auch wendet. Wir sind eure Beschützer insofern und da mit auch verborgene rassistische Motive mitspielen. Deshalb wäre es für mich nicht ganz so verwunderlich, dass die übernational agieren. Kanada, Skandinavien, Deutschland und so weiter. Haben Sie es verstanden, was ich meine?
Ich habe es verstanden. Das sind nur zwei verschiedene Sachen. Also die rassistischen Motive habe ich dargelegt insofern, dass es vor allem personelle Verbindungen gibt. Die einzelnen Gruppierungen der Soldiers of Odin, vor allem die Chapter in Nordamerika, tun sehr viel dafür, um eben nicht als Rassisten dazustehen. Viele von ihnen sind allerdings auch Mitglieder in anderen Gruppierungen, in anderen Netzwerken. Also die Nähe dazu ist da. Man spricht dann von rechtsoffen, wobei ich eben sagen würde, dass gerade die Idee der Soldiers of Odin und auch das Gesamtkonzept, das ideologische Gesamtkonzept definitiv ein Großteil des, sage ich mal, Merkmalskatalogs der Ultrarechten aufweist. Was das Internationale betrifft, ist es so, dass die Forschung zum Rechtsextremismus in erster Linie national stattfindet, aus dem Grund, weil Hauptbegründungsmotiv rechter Perspektiven meistens die Nation ist. Und aufgrund dieser Nation wird der Volksgedanke mit Rückgriff auf die Entstehungszeiten der Nation heraufbeschworen, warum eben dann nach Blut- und Bodenmanier nur bestimmte Teil sein können dieser Nation. Und dass jetzt eine Gruppe mit internationalem Anspruch sich derart vernetzt, die alle unter der gleichen Fahne sozusagen unterwegs sind, das ist das Neue. Ich selbst kann mich dazu gar nicht so viel wundern, weil ich keine Feldforschung mache zu den Soldiers of Odin. Die Kollegen, die da derzeit in den einzelnen Chaptern unterwegs sind, von Kanada über Australien und Skandinavien, finden ganz, ganz unterschiedliche Definitionen der einzelnen Chapter, wie Sie sich sehen. Manche sind sehr ähnlich einer Motorradrockergruppe, andere sind vielleicht im besten Falle sowas Ähnliches wie eine Nachbarschaftswache. Aber die Grundidee des Ganzen und der Ort, von dem es ausgeht, der gemeinsame Ursprung, ist definitiv ganz klar sehr weit rechts außen und hat auf jeden Fall in irgendeiner Form und Weise weiterhin Kontrolle darüber, wie die Chapter aussehen, ob sie zugelassen werden. Weil das ist das, was an der Stelle neu ist. Wir haben Ableger, die um Erlaubnis bitten müssen, ob sie denn diese Embleme benutzen dürfen, die wir gesehen haben, die Westen, wie sie hier tragen, beziehungsweise diesen Wikingerhelm, den Barbuta-Helm, mit den entsprechenden Nationalflaggen als Vermummung. Und da ist es definitiv der gemeinsame Feind oder eben ja die projizierte Angst vor diesem Feind, die es möglich macht, international zu agieren. Denn hier sind ja gerade auch aus dem Baltikum Gruppierungen dabei, die ursprünglich in der eigentlichen Rassenlehre jetzt der Nationalsozialisten sogar Ziel der eigenen Rassenideologie waren. Also wenn man sich Rassenkundebücher der Zeit anguckt, ist der baltische Typ nicht der arische Typ.
Ja, ich habe im Grunde genommen nur eine Frage mal zum salafistischen Milieu, weil ich mich da überhaupt gar nicht auskenne und das war auch eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Also nicht, dass ich jetzt Ahnung von Soldiers of Odin oder ähnliches hätte, aber mir geht es darum, oder es war für mich interessant zu hören, dass im salafistischen Bereich überhaupt gar kein Nationalismus entstehen sollte oder nicht entsteht. Und wir hatten das ja gehört in dem Video, dass es egal ist, welche Nationalität man hat, solange das im Glauben ist. Jetzt frage ich mich, wie sehen Menschen, die jetzt aus den Regionen Syrien oder eben aus der arabischen Welt kommen, Menschen, die eben zum Glauben gekommen sind in Deutschland? Also gibt es da fast schon Vorbehalte gegenüber diesen Neugläubigen oder werden die, wenn die sich im Grunde genommen innerhalb der Lehre befinden, akzeptiert als Glaubensbrüder? Das finde ich, das ist meine Frage.
Das sind für mich zwei verschiedene Fragen. Ja. Also der zweite Teil richtet sich ja zur Religion des Islam. Und die Religion muss sich an der Stelle ganz strikt unterscheiden vom Salafismus oder vom politischen Islam, was nicht heißt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Wie ich es Ihnen dargelegt habe, ist der Salafismus, wie wir ihn heute kennen, und auch die Spielarten des politischen Islams suchen ihre Wurzeln in einer Rechtsschule, die Teil ist des größten Teils aller Muslime, der Sunna. Allerdings sind sie da auch eine Minderheit, gehen übrigens auf die gleiche Rechtsschule zurück wie auch Saudi-Arabien mit seinem Wahhabismus. Jedenfalls zu Ihrer zweiten Frage, wie das für Konvertiten ist, die auf Muslime treffen, die aus anderen Ländern nach Deutschland ziehen, kann ich Ihnen nur aus meiner Erfahrung berichten. Also ich habe Islamwissenschaft studiert, ich bin Christin, aber viele meiner Mitstudentinnen und Mitstudenten sind naturgemäß Muslime gewesen im Bereich der Islamwissenschaft, auch in Arabisch- oder Koranstudien. Und da waren natürlich auch einige Konvertiten dabei. Und was gerade die deutschen Gemeinschaften betrifft, der Muslime, wird da kein Unterschied gemacht. Zumindest soweit ich das in Berlin sagen kann. Da kommt es natürlich auch wiederum drauf an, in welche Moschee geht man, wie offen ist die Gemeinschaft, ist das eine Gemeinschaft, die sich nur aus einem Land speist, also wenn das alles Türken sind, man hat überhaupt keinen Kontakt zu türkischen Muslimen vorher gehabt, dann kann es genauso schwer sein, in der Moscheegemeinde Halt zu finden, wie wenn sie jetzt als koptischer Christ mit schwarzer Hautfarbe auf dem hessischen Dorf in die Kirche gehen, dann ist das einfach das Problem, sage ich mal, dass man halt der Einzige oder die Einzige ist, die anders ist. Aber grundsätzlich in den Großstädten, soweit ich weiß, gibt es da überhaupt keine Vorbehalte. Oder zumindest keine nennenswert unnormalen. Die andere Frage, inwiefern denn dieser Transnationalismus oder Internationalismus Teil des Salafismus ist, das liegt daran oder das ist deswegen so zentral, weil gerade diese Perspektive den Nationalstaat, wie wir ihn kennen, wie ja unser internationales Staatensystem, je nachdem, wie weit wir zurückgehen wollen, ob jetzt Westfälischer Frieden oder vielleicht auch erst die UN-Charta, unser Weltsystem ausmacht. Und das wird als westlich gesehen, als liberal, pluralistisch geprägt und entsprechend aufoktroyiert. Und Ziel des Salafismus ist es, das zu überwinden. Also dieser selbst erklärte Islamische Staat in Irak und Syrien hat nicht etwa einen Antrag gestellt, Mitglied bei der UNO zu werden. Das haben andere gemacht und es kann sein, dass wir das noch erleben, zum Beispiel, das klingt jetzt wie ein Widerspruch, bei den Taliban in Afghanistan, dass die sich das überlegen und sagen, nach innen regieren wir so, wie wir eben das für richtig halten und nach außen werden wir Teil dieses westlich geprägten Staatensystems. Und der internationale Gedanke ist natürlich nur im Ideal so, dass man sagt, wir überwinden alle nationalen Grenzen, weil die Gemeinschaft der Muslime, die Umma, ist eins. Und da kommen wir in die politischen Ursprünge des Islam. Sie alle wissen, er hat sich nach der Begründung der Religion im Mitte des 7. Jahrhunderts von der arabischen Halbinsel über Nordafrika bis nach Spanien ausgebreitet. Und da war natürlich auch die Idee, man errichtet ein Großreich. Und da sind partikulare Identitäten im Weg, wenn man ein Großreich errichten will. Man will eine Gesamtidentität. Und darauf geht natürlich auch diese Betonung dieses Internationalen zurück. Jetzt aus der Praxis gesprochen, innerhalb des sogenannten Islamischen Staates, die ausländischen Kämpfer, auf die wird runtergeblickt. Jeder, der nicht ursprünglich Arabisch als Muttersprache spricht, ist definitiv nicht so hoch im Ansehen, auch bei den Kämpfern nicht, soweit ich das sagen kann, wie diejenigen, die ursprünglich aus den arabischen Ländern sind, auch innerhalb dieser arabischen Welt, dieser islamischen Welt, gibt es Rassismus. Gerade diejenigen, die ursprünglich von der arabischen Halbinsel kommen, also ich spreche jetzt von Saudi-Arabien, Jemen und so weiter, die haben im Positiven, also Freunde, die ich von dort habe, die sehen das positiv als stolz, sie kommen dort, wo eben der Islam seinen Ursprung hat. Das kann aber auch sich ins Negative wenden, indem man dann einen Rassengedanken hat und sich besser fühlt als zum Beispiel Muslime aus Nigeria, Muslime aus Pakistan und so weiter und so fort, die erst später zum Glauben übergetreten sind. Und da gibt es definitiv innerhalb auch des Salafismus starke rassistische Tendenzen, die offiziell es natürlich nicht geben darf, aber die gibt es.
Bitte. Jetzt kam eine Sache gar nicht irgendwie näher in Betracht oder wurde nicht beleuchtet. Woraus finanzieren sich solche Riesenstrukturen, die gerade noch global quasi dann agieren in verschiedenen Währungsbereichen, auf verschiedenen Kontinenten? Es kostet ja sicherlich auch jede Menge Geld, diese Apparate so am Leben zu erhalten. Also wo kommen die monetären Mittel her? Denn die Schweiz wird es wohl nicht sein.
Ja, also ich hätte ganz viele Verschwörungstheorien, die kennen Sie bestimmt alle, die erspare ich Ihnen, weil die meisten davon uns nicht besonders weiterbringen. Was jetzt den Salafismus als Bewegung betrifft, das habe ich ja angespielt darauf, weil wir haben ja leider nur eine Stunde Zeit gehabt, gibt es unglaublich viele Ausgestaltungen und natürlich sind die Muslimbrüder nicht gleichzusetzen mit dem Islamischen Staat oder Ahrar al-Sham, verschiedensten anderen Bewegungen, die wir vorfinden. Aber insbesondere die terroristischen Gruppen finanzieren sich vor allem durch Spendengelder. Also da gibt es definitive Verbindungen auch zu einzelnen Staaten, die Interesse haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass diese Gruppe erstarkt, um dann später festzustellen, das war jetzt nicht die beste Idee, die sie jemals hatten, dann drehen sie den Geldhahn wieder zu. Und was die Finanzierung jetzt des sogenannten Islamischen Staates betrifft, für die war zentral zum einen, dass sie am Anfang ihres Entstehens an Al-Qaida angedockt waren, bevor sie sich selbstständig gemacht haben, 2013/14. Al-Qaida finanziert sich durch weltweite Spendennetzwerke. Sie haben bestimmt auch immer schon mal so kleine Dosen gesehen für Moscheegemeinden. Also einerseits wird dann wirklich an Moscheegemeinden gespendet, aber es kann auch mal eine dabei sein, die das Geld dann weiterleitet. Und dann landet das eben dort, um zu finanzieren. Aber das sind alles letztlich kleinere Beträge. Die Hauptlast, die den sogenannten Islamischen Staat oder Daesh, wie ich die Gruppe sonst bezeichne, finanziert hat und zur zeitweilig reichsten islamistischen Gruppe gemacht hat, neben der Hamas, ist die Eroberung gewesen von Ölfeldern, im Anschluss dann daran, Handel betreiben zu können mit der Türkei, auch mit Nordkurdistan, will ich es mal nennen, also dem nördlichen Teil vom Irak, und dann auch entsprechend Banken besetzt zu haben. Und nachdem Bashar al-Assad an der Macht bleiben wollte, hat er auch alle seine Angestellten weiter finanziert und Gelder geschickt. Das haben die entsprechend eingesagt. Das wäre jetzt eine Antwort für diese Gruppe. Was jetzt salafistische Prediger betrifft in Deutschland selbst, die finanzieren sich jetzt selbst vielleicht durch das Gleiche wie ich hier. Die halten Vorträge, dann verlangen sie dafür Eintritt. Sie schreiben Bücher und Ähnliches, bekommen dann vielleicht auch von Mäzenen Unterstützung externer Art. Die bekomme ich im Übrigen nicht. Und so finanzieren sich einzelne Personen. Moscheegemeinden selbst werden auch häufig extern finanziert, gerade die hanbalischen Moscheen, also diejenigen, die auch in der Richtung der Wahhabiya funktionieren, werden gerne von Saudi-Arabien finanziert, was nicht heißt, dass alle davon salafistisch in dem Sinne, wie ich es heute vorgestellt habe, sind, aber einige eben schon, je nachdem, wie die Mitglieder aussehen. Was nun die Soldiers of Odin betrifft, die brauchen definitiv erstmal nicht wirklich Finanzierung, weil, wie Sie sehen oder wie Sie gesehen haben bei den Bildern, so ein Pullover ist jetzt nicht gerade teuer. Oder auch die Weste, die ist sogar selbst genäht. Da wird sich die Frau an die Stickmaschine gesetzt haben und dann wird das eben aufgenäht. Man braucht dafür letztlich nur einen Vereinsraum, den haben viele zu Hause und es kommt einer auf die Idee, jetzt mache ich ein Chapter auf. Dann schreibt man bei der Facebook-Gruppe in Finnland oder Norwegen und stellt einen Antrag. Also das ist letztlich wirklich die unglaublich günstige Variante, so ein Netzwerk aufzubauen. Das ist einfach aufgrund dessen, weil die Gruppe so attraktiv war. Was jetzt andere rechte Gruppierungen und Bewegungen betrifft, da kommen wir dann so ein bisschen auch in schattigere Gefilde. Die bekommen ihr Geld auch größtenteils aus dem Ausland. Sie haben ja erst den Spendenskandal bei der AfD verfolgt, wo das Geld dann genau hergekommen ist und wer da Interesse hat, dass diese Partei sich etabliert. Das wird sich dann vielleicht jetzt mit der Zeit zeigen. Also je nachdem, welche konkrete Frage Sie stellen, wird sich unterschiedlich finanziert. Das kann von legalen Methoden sein, wie wirklich dafür arbeiten, wie gesagt, Vorträge halten, religiöse Bildung und Ähnliches, bis hin zu illegalen Geldern gehen, die auf kriminelle Art und Weise zusammengeholt werden.
Ja, danke für die ausführliche Antwort. Weitere Fragen? Ganz da oben. Können Sie laut reden?
Also ich hätte dann noch eine Anschlussfrage, und zwar halt eher auch zu dem letzten dieser Organisation, das dann von Odin und in Amerika, also weniger zu den muslimischen Organisationen, inwiefern schon bekannt ist auch, wie sich die halt so zusammensetzen, aus welchen auch Biografien, ob das jetzt halt wie in diesen Filmen halt eher, also jetzt hat es nicht so den Anschein gemacht, glattgeschobene Kunden sind so, ne, oder so, oder ob das eben auch bis tief in die Gesellschaft hineinreicht, was ja dann auch die Frage der Finanzierung ja auch klären würde. Also vielleicht.
Ja, also das, was ich versucht habe im Vortrag immer mal wieder anzusprechen, ist, dass gerade die Chapter sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und das kann eben ein ehemaliger Motorradclub sein, der sich dem Ganzen anschließt, bis hin dazu eine Bürgerwehr oder auch eine Straßenpatrouille, die dann sagt, wir wollen das jetzt offiziell machen, wir machen diese Patrouillen jetzt schon länger und wir ziehen uns jetzt diese Kutten an. In der Tendenz ist das gerade in Nordamerika, aber auch in Europa eine Mischung aus, wenn man es jetzt in Schichten betrachtet, Unterschicht und Mittelschicht, aber natürlich die sich überlappen, also wenn man auf Milieus blickt, die sich überlappen in der Motorradrocker-Szene, in Metal-Hardcore-Bereichen, was es traditionell gerade in Skandinavien schon immer gibt, ist für Deutsche vielleicht ein bisschen fremd. Die deutsche Metal-Szene ist ja eigentlich dezidiert unpolitisch, in der Tendenz eher links. Das ist in Skandinavien ganz anders. Die rekrutieren sich gerade daraus. Was jetzt die USA betrifft, da haben wir es ja auch so ein bisschen in diesem, diesem langen Statement von dem Wizard gehört. Das sind auch Leute, die sonst vielleicht sympathisieren würden mit dem Ku Klux Klan, die aber sagen, sie würden gerne offen eine Uniform tragen und würden einfach mal gerne wieder Eier haben und draußen rumlaufen und Leuten Angst machen. Das definitiv auch. Und in dem einen Videoausschnitt sieht man allerdings auch einen jungen Mann, der dann in seinem Interview was Überraschendes sagt und meint, ich bin bei den Soldiers of Odin, nicht weil ich keine Muslime mag, sondern weil ich eben denke, dass diese extreme Art, wie das der Islamische Staat vertritt, dass wir da alle anderen beschützen müssen. Also das heißt, es gibt auch welche mit differenzierter Ansicht, die eben sagen, ja, ich mache das für eine gute Sache und deswegen beteilige ich mich da. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, muss man in jede einzelne Gruppe reinschauen, wer da letztlich dabei ist. Und wir haben ja auch gesehen, diesen Vizepräses in British Columbia, da sind die Rechten extremst auf dem Vormarsch, die sich dann auch wiederum ganz eng mit der Motorradrocker-Szene verflechten. Die Hells Angels kommen ja selbst auch von der Westküste und Gleiches gilt jetzt auch für die Odins, die sich in Deutschland etablieren, gerade in Bayern.
Wir haben noch die Chance für eine Frage. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Im Rahmen Ihrer Arbeiten hierzu, haben Sie da auch jetzt praktisch wie so eine politische, rechtspolitische, sicherheitspolitische Empfehlung gegeben, wie der Staat oder unser Gemeinwesen mit solchen Dingen mit solchen Erscheinungen umgeht?
Also die Empfehlung ganz am Ende. Da ging es mir vor allem darum, dass man rechte Phänomene in der Tendenz Gott sei Dank sehr ernst nimmt, aber gleichzeitig ihnen mit einem, mit einem politischen Respekt insofern begegnet, dass man sie wirklich ernst nimmt, dass man sagt, das ist eine Bedrohung für die Gesellschaft, die wir leben, und die Gewaltverherrlichung letztlich kann auch andere Formen annehmen, politische Formen, und wir beobachten das halt genau. Die meisten Menschen haben da auch Antennen dafür. Das allerdings, wenn man salafistische Bestrebungen alleine reduziert auf terroristische Anschläge und auf Verrückte, die irgendwie ausreisen und man sich nicht erklären kann, warum sie das tun, dass man damit auf diesem Auge definitiv blind bleibt, weil diese Ideologie oder auch diese Weltsicht ist in den meisten Gesellschaften weltweit, die zum Beispiel koloniale Erfahrungen hinter sich gebracht haben, auch genauso verwurzelt als politische Möglichkeit wie bei uns der Rechtsextremismus. Der wird dort genauso, politisch angegangen und politisch bekämpft durch Rede und Gegenrede, indem man diese Ideologien entlarvt als in sich geschlossene Systeme, die alternative Interpretationen nicht zulassen. Und damit plädiere ich eben vor allem dafür, dass man Salafismus nicht allein als Religion zum einen wahrnimmt, sondern eben genau das nicht, sondern als religiöse Ideologie, der man aber mit entsprechendem Ernst insofern begegnen muss, als es einen Prozess gibt, der sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Und sich eben nicht konkret damit zu beschäftigen, wird da definitiv nicht weiterhelfen.
Gut. Ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr. Dann darf ich Ihnen nochmal ganz herzlich für den sehr spannenden und auch sehr informativen und auch sehr bebilderten Vortrag danken. Ich glaube, da wird einiges mitgenommen werden, einiges wird Menschen zum Nachdenken anregen. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht, trotz all dieser Bilder, die Sie gesehen haben, und ich hoffe, Sie in einer Woche zum nächsten Vortrag hier wieder begrüßen zu können. Und schauen wir mal. Bis dann.
Dankeschön.